Leistung muss sich wieder lohnen. Die Jugendlichen vielleicht nicht, aber Leute, die etwas älter sind, vor allem auch meine Generation und darüber, dürften diesen Slogan noch kennen. Mit dem hat Helmut Kohl für die CDU 1982 gegen die SPD den Wahlkampf geführt, mit entsprechender Machtübernahme. Es wird noch darüber gestritten, ob nicht jemand aus der FDP eigentlich der Erfinder dieses Satzes ist. Er wurde jedenfalls später auch von der SPD verwendet. Scheint also gut zu klingen, Wirkung zu haben, dieser Satz. Leistung muss sich wieder lohnen. Natürlich, wir Deutschen haben ja auch viel erreicht mit Leistungsbereitschaft. Auch wenn wir gemeinhin meinen, es sei alles, was wir erreicht haben, darauf zurückzuführen, dass wir so leistungsbereit sind, was natürlich auch nicht stimmt. Aber es hört sich gut an. Wer etwas leistet, also sich eingibt, der will natürlich, dass sich das auch auszahlt. Was mit denen ist, die gesellschaftlich nichts leisten können, obwohl sie es gerne würden, wird nicht gefragt. Die Schwachen haben selten eine Stimme. Ich frage gerade mal, darf ich eigentlich mein Jackett ausziehen? Ich gehe mal davon aus. Es wird doch jetzt warm. Leistung muss sich auch insofern lohnen, als dass man dann mal sein Jackett ausziehen darf. Das habe ich nicht gesagt. Ihr könnt das ja daher beurteilen. Sofort wittern wir ja in Deutschland die Gefahr, dass sich jemand nicht am Ertrag der Gesellschaft beteiligen will, sondern stattdessen ausnutzen, was andere für ihn erarbeitet haben. Das ist eine ganz große Gefahr. Kommt ja leider auch vor. Gesellschaftlich. Und tut beiden Seiten nicht gut. Denen, die zahlen nicht, also die leisten, die Leistung erbringen, und den sogenannten Schmarotzern auch nicht. Tut ihnen auch nicht gut. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass unsere Kinder lernen, leistungsbereit zu sein, wenn unsere Gesellschaft nicht verarmen soll. So ist das nun mal in unserer Welt. Vermutlich ist auch deshalb die Botschaft, die Lebensbotschaft der Bibel für uns Menschen so schwer zu fassen. Weil sie nämlich unserer Einstellung völlig widerspricht, dass wir für Leistung belohnt werden wollen. Das war nicht nur in einer Wohlstandsgesellschaft wie unserer heute der Fall, sondern schon in der Welt, in der die ersten Christen gelebt haben. Da ging es zwar nicht um Geld und Güter in diesem Sinne, aber um anderes, was der Mensch geleistet hat. Besonders im Brief an die Christen in Galatien kämpfte der Missionar Paulus darum, dass die Christen endlich mit ihrem Leben, nicht nur im Kopf irgendwie, sondern mit ihrem Leben begreifen, dass ein Mensch sich das Leben mit Gott nicht erarbeiten kann. Hier lohnt sich nicht Leistung, sondern dass wir lernen, uns von Gott beschenken zu lassen. Der Abschnitt, der heute als Grundlage für die Predigt vorgesehen ist, trifft genau diesen Kern. Wir lesen aus dem Galaterbrief Kapitel 2, die Verse 16 bis 21. Ja, Nebengeräusche sind angekündigt und erwünscht, kann ich nur so dazu sagen. Ich lasse das doch mal weg. Das nimmt auf etwas Bezug, was vorher kam, für uns jetzt aber keine Rolle spielt gerade. Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, sogar selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das mag für jemanden, der in der biblischen Sprache vollkommen zu Hause ist, alles jetzt bekannt klingen, für andere und für viele vermutlich doch recht holprig, unverständlich, solche Fachausdrücke hier. Wir gucken uns die Bedeutung dieses Abschnitts an unter dem Thema das Leben als Geschenk. Zwei Abschnitte habe ich dafür gewählt. Erstens, ich lebe durch Jesus. Zweitens, Jesus lebt in mir. Ich lebe durch Jesus. Wir versuchen das mal etwas aufzuhellen, worum es hier geht. Der Glaube an Jesus Christus hat seinen Ursprung ja im Alten Testament. Das ist überhaupt nicht wegzudenken, das gehört zusammen. Wer es trennt, hat gar nichts. So viel in aller Kürze mal dazu. Gott hatte sich ein Volk ausgesucht, in dem er zeigt, wie es ist, mit ihm zu leben. Ein einziges Volk. Der Rest der Menschheit hatte Jahrhunderte und Jahrtausende lang keine Ahnung vom lebendigen Gott. Das ist für uns zwar schwierig zu verstehen, in einer mindestens nachchristlichen Gesellschaft, man hört das christlich aber noch, wo wir meinen, wir wüssten das ja alles und hätten alles hinter uns. Aber so war das. Da hatte der Rest der Welt keine Ahnung davon, dass es einen Gott gibt, der wirklich lebt. Und der auch noch Menschen so begegnet, dass er sie für sich in Beschlag nimmt. Dass er ihnen sagt, so funktioniert dein Leben. Tu das, so wirst du leben. Der ihnen auch deutlich macht, durch die ganzen Gesetze, die er dem Volk gegeben hat, mit mir Gemeinschaft haben geht für dich, lieber Mensch, gar nicht. Nur wenn ich den Raum dafür eröffne. Gott und Mensch passt nicht zusammen. Das liegt an dem tiefen Misstrauen, das im Herzen des Menschen wohnt, das ihn dazu bringt, dass er vor lauter Angst um sich selber ständig Gott von sich stößt und andere Menschen auch. So viel wurde deutlich durch diese ganzen einzelnen Gebote, die Gott gegeben hatte. Reinheitsvorschriften, gottesdienstliche Anweisungen, strafrechtliche Regeln, und moralische Gebote. Von diesen moralischen Wegweisungen, wie das Leben gelingt, sind besonders die 10 Gebote ja bekannt. Das ist sozusagen die Zusammenfassung dessen, wie Gott sich das Leben zwischen Mensch und Gott vorstellt und zwischen Gott und Mensch. Nun kamen zur Zeit der ersten Christen in aller Welt Menschen zum Glauben an Jesus Christus, weil ja die Boten von Jesus in die Welt geschickt wurden, um die Nachricht von ihm zu verbreiten. Und da entstand auch Schwieriges. Was war denn nun mit diesen Geboten des Alten Testaments? Die Juden, die da auch voll drin vertieft waren, in ihrem Glauben, Gott hat gesagt, lebe so, dann wirst du leben, lebe anders, dann wirst du sterben. Die meinten, selbstverständlich muss man die Gesetze Gottes halten, alle bis ins Kleinste. Natürlich. Dazu hatte Gott sie schließlich gegeben, was auch bis heute völlig richtig ist, dass Gott sie dazu gegeben hat, dass sie gehalten werden. Sage keiner, ach, die Gebote des Alten Testaments, das zählt doch alles nicht mehr. Doch, 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 doch. Und deswegen war es ja auch so schwierig. Keiner konnte sagen, Gott hat sich damals verplappert. Das sagen wir zwar heute, vielleicht in unserer Gesellschaft, vielleicht sogar in unseren Gemeinden manchmal. Ich habe es oft genug gehört. Nicht mit den Worten, man würde ja nicht sagen verplappert, aber oh, das kann man alles so. Aber selbstverständlich hatte Gott das immer schon ernst gemeint. Und nur, wer mal versucht, sein Leben darauf einzustellen Und von Versuchen ist in der Bibel, wie ich ja manchmal sage, nie die Rede gewesen. Wer sich da wirklich mal nach ausstreckt, das einzuhalten, erst der merkt, was dann eigentlich mit ihm passiert. Was Gott auch immer schon deutlich machen wollte. Lieber Mensch, du und ich, das passt nicht zusammen. Diese Erkenntnis fehlt einem, wo man meint, oh, da kann man ja schnell mal drum rumgehen, das ist alles nicht mehr interessant für uns. Gott hatte alle Gebote gegeben, um uns Menschen zu zeigen, wie unsere Lage ihm gegenüber ist. Dass wir nämlich zu allem Heilen leben, im Vertrauen auf Gott und deshalb nicht mehr in Angst um uns selbst, gar nicht in der Lage sind. Gott steht den Hochmütigen entgegen. Hatten wir im Wochenspruch gehört. Denen, die meinen, wir brauchen nur mal die Ärmel aufkrempeln, dann kriegen wir das schon selber hin hier. Ich kann an der Stelle, also gerne in Einzelgesprächen mehr dazu, ich will keinem, der meint, ich bin ein guter Mensch, ich kriege das alles hin, will ich keinem einreden, nein, du bist ein schlechter Mensch, du kriegst das ja doch nicht hin. Das kann man gerne im Einzelgespräch miteinander verhandeln. Ich kann immer nur in aller Kürze darauf verweisen, man gucke mal in die Welt. Und sage mal ausnahmsweise nicht, die anderen sind alle blöd, nur ich bin der einzig Richtige, wenn die anderen alles machen würden wie ich, dann wäre alles gut. Dann merkt man schon, dass es uns Menschen nicht gelingt. Und dass wir uns damit überheben, zu behaupten, wir kommen doch ohne Gott schon klar. Und jetzt kann man mal das darauf ankommen lassen und im Kleinsten das, was Gott uns zum Leben sagt, in seinem eigenen Leben nachvollziehen. Dann merken wir es. Das Volk der Juden ist jedenfalls Jahrhunderte und über Jahrhunderte hinaus daran gescheitert. Das hat Gott so gemacht, damit wir es heute begreifen können. Und dann hat er seinen Sohn in unsere Welt geschickt und hat ihn sterben lassen. Er ist von Menschen an ein Kreuz geschlagen worden, aber Gott hatte es so vorgesehen. Das ist eine Botschaft, die immer wieder die Gemüter erregt und aufregt. Und es ist doch die zentrale Botschaft, die wir hören müssen. Der Missionar Paulus zum Beispiel war selber gar nicht auf die Idee gekommen, dass ihm irgendwas fehlen könnte. Er hat sich doch an die Gebote Gottes alle gehalten. Und als er dann entdeckt, dass dieser Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, also tatsächlich Gottes Sohn gewesen sein musste, also tatsächlich unschuldig gestorben ist und nicht aufgrund eigener Schuld, da hat er gemerkt, für wen ist denn der da gestorben? Für mich. Das hatten seine Freunde auch immer gesagt. Jetzt entdecke ich es endlich selber. Wenn also Jesus gestorben ist, weil ich sonst hätte sterben müssen, dann bringt mich das, was ich lebe, ja in den Tod geradewegs. Man darf das ruhig glauben. Dann passiert was mit uns. Sich das mal klar machen, dass das, was in uns tobt und wuchert, dieses Misstrauen gegen, geradewegs dahin führt, dass alle Menschen nicht nur das Leben verlieren, weil wir ja irgendwann auf den Tod zugehen, nein, sondern schon gar nicht das Leben haben jetzt, was Gott sich vorgestellt hat für uns Menschen. Und deswegen hat Gott ihn an unserer Stelle sterben lassen und ihn auferweckt von den Toten, damit wir leben. Das Glauben ist jetzt deshalb so wichtig, damit es in uns auch zur Entfaltung kommt. Dass wir das auch entdecken. Denn den Demütigen, denen, die sich realistisch einschätzen, denen gibt Gott Gnade. Er hat nicht gesagt, denen gibt Gott alles, was sie wollen. Steht da nicht in dem Wochenspruch. Sondern mit denen geht Gott gnädig um, so wie sie es nicht verdient haben. Viel besser, als sie sich selbst erarbeitet haben. Deswegen sagt Paulus, dass mit diesem Gesetz, das ist jetzt außer Kraft gesetzt, da verdient sich keiner mehr irgendwas bei Gott. Und wenn einer sagen würde, ich hab's doch aber alles gehalten, auch dann hätte er keine Gemeinschaft mit Gott. Weil sie so nicht herzustellen ist. Du kriegst dich nicht mit irgendwas Gutem besser gemacht, als du bist. Dahinter steckt ja immer die Theorie, tue ich was Schlechtes, bin ich schlecht. Tue ich was Gutes, bin ich selbstverständlich gut. Und das ist ein Irrtum, sagt Paulus. Der Mensch ist von Geburt an schief gewickelt. Er weiß nicht, worum es geht und sein Herz sitzt am falschen Fleck. Und jetzt brauchst du ein neues Schaltzentrum deines Daseins, deines Seins. Und das gibt Gott, indem wir entdecken, dass Jesus für uns gestorben ist und wir mit ihm. Ich bin mit Christus gekreuzigt, schreibt Paulus. Und dass wir nur deshalb leben, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Unser Leben gehört uns also gar nicht mehr selbst. Von Martin Luther wird so eine Anekdote berichtet, da klopfte der Teufel an die Tür und wollte Martin Luther sprechen. Da sagt er, der ist nicht zu Hause, den gibt es nicht mehr, hier wohnt jetzt Jesus Christus. So ist es gemeint, auch wenn es so läppisch klingt. Wir können unser Verhalten ändern, ihr Lieben. Ja, das kann auch nach außen ganz gut aussehen, klar. Man kann auch daran, dass einem im Leben vielleicht so vieles gelingt, was man gerne wollte und man ist dann irgendwie Wohlstand, hat man angehäuft und sowas alles. Da kann man ja auf die Idee kommen, ach Mensch, mit mir ist es doch alles ganz in Ordnung. Ja, mach alles sein. Paulus sagt, das sagt nur nichts darüber, wie du Gott gegenüber dastehst. Null sagt es darüber. Nichts und wieder nichts. Du brauchst ein neues Herz. Und das schenkt Gott dir, wenn du glaubst, dass Jesus für dich alles getan hat, was getan werden müsste. Denn er hat die Gesetze Gottes erfüllt. Mit seinem Leben und mit seinem Sterben. Deshalb bringen wir heute keine Opfer als Christen. Weil Jesus das Opfer ist. Deshalb brauchen wir keine Reinheitsvorschriften einhalten. Weil Jesus den Abstand zwischen Gott und Mensch beseitigt hat. Deshalb können wir strafrechtlich auch anderes leben als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weil wir jetzt wissen, dass Gott uns liebt und dass keinem damit geholfen ist, den anderen zu bestrafen. Davon wird die schlechte Tat auch nicht besser und der Schaden auch nicht wieder gut. Selbstverständlich geht es dann darum, dass wir Schaden wieder gut machen wollen, klar. Und was die moralischen Gebote angeht, ist es selbstverständlich heute noch Gottes Willen, dass wir ein Leben in seiner Liebe auch so führen. Aber es ist nie mehr eine Bedingung dazu, dass Gott uns überhaupt liebt und dass Gott uns annimmt. Das letzte Mal, als ich da war, haben wir davon gesprochen, dass wir das Erbe auch verspielen können, nicht annehmen können, klar. Wenn wir gerne so bleiben wollen, wie wir sind, dann passen wir eben am Ende nicht in den Himmel. Aber wenn wir zugeben, dass wir anders sein müssten und Gott um Vergebung bitten und den Wunsch bekommen, neu anzufangen und dann das, was zu machen ist, machen, dann nimmt Gott uns gerne an. Damit können wir Menschen aber so schlecht umgehen. Denn Leistung muss sich doch lohnen. Man kann das doch nicht geschenkt bekommen. Das geht doch nicht. Und was machen denn die Leute draus? Die leben ja alle nur noch, wie sie wollen. Dann. Wir lassen uns doch nichts schenken. Deshalb versuchen Christen bis heute wenigstens ihren Beitrag zum Leben mit Gott zu leisten. Wenigstens einen kleinen. Deshalb können wir auch ganz empfindlich reagieren, wenn deutlich wird, dass mit uns etwas nicht stimmen soll. Also wehe dem, der uns darauf hinweist. Ja, der kann ja was erleben. Was fällt dem eigentlich ein, mich zu kritisieren? Da merken wir, dass wir es doch nicht begriffen haben. Mensch, sagt Gott uns, als Jesus am Kreuz starb, wurde doch deutlich, dass du es überhaupt nicht hinkriegst. Was wunderst du dich jetzt eigentlich über dich selber? Und über die anderen, die es nicht hinkriegen. Und regst dich furchtbar auf und meinst, da, mit dem will ich nicht mehr zusammen sein, der ist ja so schlecht. Tja, der ist wie du. Und mit dir dürfte Gott eigentlich auch nichts zu tun haben, da hast du ja völlig recht. Aber er will so gerne, nun darfst du was anderes lernen. Man kann dazu gerne mal den Galaterbrief lesen. Paulus muss sogar den Freund von Jesus mit Namen Petrus darauf hinweisen, dass er wieder ins Alte zurückfällt. Es ist verrückt. Und mach deutlich, wenn du jetzt so tust, als ob du Jesus haben musst und noch einen eigenen Beitrag, dann machst du Jesus zunichte. Dann ist er umsonst vergeblich für nothing gestorben. Und wenn du gerne wieder selbst die Regie in deinem Leben führen möchtest oder sie noch nie aufgegeben hast. Wieder selbst dein Leben bestimmen, du wirst es ja auch schon vor Gott verantworten können. Dann liegt wieder das Urteil auf dir, so bekommst du das Leben nicht. Wir sind mit Jesus gestorben und wir sind mit ihm auferstanden, als wir ihm geglaubt haben. Jetzt gehören wir ihm, weil wir nur durch ihn leben. Aber durch ihn leben wir auch und müssen uns nichts mehr verdienen. Darum geht es als zweites, Christus lebt in mir. Jetzt ist dieser berühmte und doch komische Satz das Zentrum. Ich lebe, hatten wir vorher, ich lebe durch Jesus. Doch nun nicht ich, sagt Paulus. Denn ich bin ja tot. Ich bin ja mit Christus gestorben. Letztlich bin also nicht ich es. Organisch leben wir noch wie vorher. Ja, also Organe funktionieren alle. Gleiche Haut, gleiches Gesicht. Unser Denken und Fühlen funktioniert zunächst wie bei jedem anderen auch. Gehirnströme kann man messen heutzutage und so weiter. Jesus lässt sich auch nicht an irgendeinem Ort in uns beobachten, so als ob mein Arzt jetzt zuletzt festgestellt hätte, Mensch, was ist da denn bei Ihnen im Herzen? Nein. Mit menschlichen Mitteln, mit menschlichen Wahrnehmungsorganen ist der Christus nicht zu sehen. Aber doch ist alles anders, sagt Paulus. Gott hat durch seinen Geist Wohnung in uns bezogen. Das ist ja das Geheimnis von Geist. Dass es Wirkung hat, ohne irgendeine Form zu haben, die erst in uns rein muss, so als ob wir dadurch verformt werden würden. Sondern er kann uns bestimmen, ohne dass man es von außen jetzt optisch gesehen merkt. Denn was ich auf dieser Erde als von Gott geschaffener Mensch lebe, sagt Paulus, das ist das mit dem Fleisch. Das hat auch immer eine negative Bedeutung, weil ja das Geschaffene jetzt vergänglich ist. Aber was ich in dieser geschaffenen Welt lebe, das lebe ich jetzt vollständig im Glauben an Jesus Christus. Das bestimmt mein ganzes Leben. Diese Wirklichkeit, die mir von Gott in Christus entgegengekommen ist, die bestimmt mein Leben. Seine Liebe, die ihn dazu bewegt hat, in diese Welt einzutreten und sein Leben für mich abzugeben. An dieser Liebe, da kann ich mich gar nicht drüber beruhigen, sagt Paulus, da komme ich gar nicht dran vorbei. Auch wenn er sehr wohl darum weiß, wie wir das auch kennen, dass wir an dieser Liebe wieder vorbeisehen können. Aber da ist das Problem, ihr Lieben. Und nicht da, dass sie uns nicht gelten würde. Ich muss jetzt nicht versuchen, aus eigener Kraft die Gebote Gottes zu verwirklichen, die ja immer noch angeben, wie unser Leben gelingt. Das bleibt ja so. Sondern in mir wohnt Christus, der das bewirken will. Paulus muss sich nicht mehr, wie wir vorhin gesungen haben, um Liebe bemühen. Als ob er Gott erst dazu bewegen muss, Mensch, der Paulus, das ist ja so ein klasse Kerl und der strengt sich auch so an, jetzt wollen wir den mal lieb haben. Ja, ihr Lieben, wir lachen darüber. Wir tun doch jeden Tag so. Das erleben wir doch auch. Ja? Wer von euch mag denn einen Menschen, der ihm keinen Vorteil bringt? Der sich nicht bei ihm anbietet? Der nicht irgendeinen äußeren oder inneren Reiz hätte, dass man sagen würde, ach Mensch, für den interessiere ich mich jetzt mal. Natürlich geht das anders. Aber nur im Glauben an Jesus Christus geht das anders. Weil wir eine andere Wirklichkeit kennen und mit ihr konfrontiert sind. Wenn wir merken, dass an uns vieles anders sein müsste, dann reagieren wir ja entweder ganz empfindlich, wie ich vorhin schon beschrieben habe, und wehren uns dagegen, oder wir nehmen uns unzählige Male vor, uns zu ändern. Wir müssen an uns arbeiten, heißt es dann. Ich muss an mir arbeiten. gespannt, wenn wir ein Gerüst aufbauen, mal so ein bisschen Restaurationsarbeiten vornehmen von außen. Oft genug sind wir dann enttäuscht, dass es uns so wenig gelingt. Tja. Ja, das andere ist, wir versuchen dann bei Gott aufzutanken, damit wir wieder Schwung für das tägliche Leben haben. Dummerweise wird der Tank so schnell wieder leer. Es ist doch verrückt, ey. Können Sie mal den Motor ausmachen? Ich will voll tanken und es geht nicht. So ist doch unser Tank. Der geht auch von alleine wieder leer. Und dann entdecken wir, die Ungeduld mit anderen Menschen scheint viel tiefer zu stecken, als mir lieb ist. Das hochmütige Herabsehen auf andere und die damit verbundene Abwertung von Menschen, die sind meine Aufmerksamkeit nicht wert oder meine Freundlichkeit oder meine Hilfe oder mein Geld oder was auch immer ich ihnen geben könnte. Das sind die nicht wert, deshalb kriegen sie es nicht. Ja, und man fühlt sich dabei noch gut. Und man hat ja auch völlig recht. Das steckt doch tiefer, als wir denken. Und andere Menschen lieben, das müsste doch mehr sein, als nur ein freundliches Gesicht machen und mal die Tür aufhalten. Das ahnen wir ja. Und dann machen wir die Erfahrung, dass der brennende Glaube und das Leben mit Jesus sich nicht konservieren lässt. So nach dem Motto, heute habe ich es und es wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so bleiben. Nein, morgen kommt es schon wieder anders. Da wache ich morgens auf und irgendwie scheint nichts da zu sein. Und dann wird oft der falsche Schluss daraus gezogen. Als ob man etwas falsch macht und sich mehr anstrengen müsste. Kein Wunder, dass dann ein Friedrich Nietzsche mal gesagt hat, Erlöster müssten mir die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Ja, denn als Christ nehme ich ja jetzt erstmal richtig wahr überhaupt, was bei mir fehlt. Das weiß ja ein Mensch, der die Gebote Gottes gar nicht ernst nimmt, überhaupt nicht. Da kann ich ja erstmal richtig zusammenfallen in mich. Das Geheimnis des Glaubens begreifen wir erst, wenn wir merken, dass wir nicht zu wenig glauben, sondern das falsche Glauben. Es geht nicht um die Menge des Glaubens. So nach dem Motto, du hast so viel, ich habe so viel, ein anderer hat so viel und da gucken wir dann ganz groß hin. Wir gehen in der Regel davon aus, Gott ist uns dadurch, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, 99 von 100 Schritten entgegengekommen. Und jetzt steht er vor uns, einen Schritt entfernt und wartet darauf, dass wir bitte wenigstens diesen einen Schritt auch auf ihn zumachen können. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass die, die das im Moment nicht so begriffen haben, ja auch einfach nur faul oder blöde oder bequem sind, dass sie es nicht so hinkriegen wie ich. Ich habe diesen Schritt ja gemacht. Ich habe mein Leben Jesus in die Hand gegeben. Das ist auch was. Ne? Ich meine, da hat er ja auch richtig was von. Es gibt so ein schönes Bild von einem alten schwedischen Bischof sogar, Bo Giertz, der das beschreibt, da betont so ein junger Pastor dem alten Pastor gegenüber, also ich wollte nur sagen, also ich glaube. Ja, was glaubst du denn, mein Junge? Ja, ich habe dem Herrn Jesus mein Leben übergeben, mein Herz gegeben. Ach, sagt er, und da meinst du, hast ihm was Gutes getan. Das denken wir doch. Mensch, haben wir Jesus den Gefallen getan und, ja, und diesen einen Schritt gemacht. Ihr Lieben, wisst ihr was? An diesem einen Schritt wird es in unserem Leben scheitern. Man verzweifelt am eigenen Glauben. Glauben, das muss doch der Mensch jetzt auch bringen, steckt dahinter. Wir bitten dann Gott um Unterstützung, um Kraft bitten wir ihn und um Liebe und was noch alles. Aber bringen müssen wir es ja doch. Also er soll es uns schenken und dann mache ich das. Ich will ja nachher auch gerne dazu sagen, dass er das war. Aber es ist ja auch ein bisschen meins. Oder sogar viel. Ich meine, sonst würden die anderen das ja auch besser hinkriegen. Und dann fordern wir uns und andere, vielleicht sogar ganz offen oder versteckt dazu auf, sich doch mal bitte mehr anzustrengen. Sich mal zusammenzureißen, was auch immer das sein soll. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Dann müsste es doch gehen. Ja, und warum schenkt Gott mir bloß die Kraft nicht, die ich erbeten habe? Er hat mich wohl nicht richtig lieb. Und da sagt ein anderer schwedischer Erweckungsprediger, solange du Gott um etwas bittest, damit du selber besser dastehst vor ihm, also zum Beispiel darum, dass ich diesen Menschen lieben kann, damit ich nicht ganz so schlecht bin, sondern wenigstens den geliebt habe. Ja, das ist ja auch was vor Gott, wenn ich den liebe. Wenn du darum bittest, um vor Gott besser dazustehen, dann wird er es dir nicht geben. Was? Was erlaubt er sich eigentlich? Tja, Gott wird dich doch nicht in die Verdammnis laufen lassen. Dass du meinst, du hättest es selber gemacht. Entschuldigung, wie lange lebst du schon? So lange ist Gott schon damit beschäftigt, dir deutlich zu machen, weißt du was? Das Leben ist ein Geschenk und nicht deine Leistung. Er ist bei mir 47 Jahre schon dran. Und ich weiß nicht, ob es noch 47 dauert. Der Rest meines Lebens wird er damit auch noch beschäftigt sein. Denn ich begreife es so schlecht. Deswegen kommt es zu manchen Exzessen in unserem Leben. Weil wir es doch nicht begreifen. Wir suchen an einer völlig falschen Stelle. Ja, nicht wir suchen Gott, sondern er sucht uns. Er hat uns doch längst gefunden. Und durch den Glauben erfahren wir, was Gott schenkt. Glaube ist nicht eine Leistung, die wir erbringen müssen, damit Gott uns etwas gibt, sondern Glaube ist das Annehmen davon, was Gott uns schenkt. Er kommt nicht 99 Schritte entgegen, um dann daran zu scheitern, dass wir den einen doch nicht hinkriegen. Sondern Jesus ist die ganzen 100 Schritte zu uns gekommen. Ich verdanke dieses Bild dem Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein. Es ist so wunderbar. Die ganzen 100 Schritte ist er zu uns gekommen, um ab jetzt mit uns jeden einzelnen Schritt gemeinsam zu gehen. Nicht, dass du irgendwas alleine machst. Glaube heißt gerade, du bist nicht alleine. Und Glaube heißt gerade, du lebst nicht von dir. Glaube heißt gerade, du hast alles von Jesus und alles in Jesus. Und du lebst mit ihm. Das ist Glauben. Deswegen hat der Theologe Klaus Vollmer einmal treffend gesagt, ein Christ lebt nicht, was er soll, sondern was er glaubt. Wir leben übrigens immer, was wir glauben. Wenn wir entdecken, dass wir die Unwahrheit sagen, haben wir nicht geglaubt, dass Gott uns da durchträgt, wenn wir die Wahrheit sagen. Haben wir ihm nicht geglaubt. Wenn wir jemanden bestehlen, haben wir nicht geglaubt, dass Gott uns versorgt, sonst hätten wir ihn nicht bestohlen. Wenn wir neben die Ehe treten, haben wir nicht geglaubt, dass Gott uns mit diesem Ehepartner genau den Richtigen geschenkt hat, sonst hätten wir es nicht getan. Das Problem ist also nie der andere oder die Umstände. Das ist wieder diese Kritikunfähigkeit, die wir haben. Ja, immer sind es die anderen. Es ist aber auch blöd, dass Gott mich in diese Welt gesteckt hat. Ey, wenn die Welt so wäre wie ich, wäre alles in Ordnung. Nein, das Problem ist immer, dass wir Gott nicht vertrauen. Es ist immer das Problem. Und jetzt muss man mal miteinander einzeln buchstabieren, wie komme ich denn da durch, wenn mir das Leben mittlerweile so schwer fällt, dass ich nicht weiter kann. Das muss man jetzt mal seelsorgerlich miteinander behandeln. Ja, deswegen verstehe ich immer nicht, wenn Christen sich alleine abwursteln wollen. Das geht nicht. In meinem Leben geht es nicht. Das heißt nicht, dass es für andere nicht geht, aber ich habe die Erfahrung schon bei vielen anderen auch beobachten können. Jesus ist das, was wir haben. Er lebt in uns und er will sein Leben in uns entfalten. Deshalb bete ich zum Beispiel schon seit vielen Jahren nicht mehr darum, dass Jesus bei irgendjemandem sein soll. Ach, bitte sei bei dem oder sei bei mir oder so. Das hat er längst versprochen, ihr Lieben. Ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende der Welt. Warum sollen wir ihn da noch darum bitten? Fang doch mal an, dafür zu danken, was du hast. Dann verändert sich mal dein Blick. Und dein Leben. Dir fehlt nicht die Liebe für den Menschen. Also dir mag sie fehlen, aber sie fehlt nicht. Sie ist da. Sie ist ja bei Jesus. Die Frage ist nur, wer hat Recht? Ich sage, der Mensch ist unausstehlich. Den kann man nicht lieben. Und Jesus sagt, komisch. Ich habe ihn schon lieb, seitdem es ihn gibt. Also bevor es ihn gab, deshalb gibt es ihn, weil ich ihn lieb habe. Komisch, dass du den so unliebsam findest. Das ist ja ganz seltsam. Irgendwer hat jetzt einen Knick in der Linse. Tja, und der Mensch hat nun mal das Problem, dass sein Knick so groß ist, dass er auch noch denkt, Gott ist das Problem und ich bin selber Gott. Ne? Ich habe das Sagen. Und jetzt ist Glaube heißt, lass doch mal bitte Gott Gott sein und jetzt lass doch mal gelten, was von Gott aus gilt. Und der, für den ist dieser Mensch so wertvoll, dass er seinen Sohn für ihn gegeben hat. Deshalb, ob du jetzt gute oder schlechte Gefühle hast, beginne das für ihn zu glauben. Mal sehen, ob sich dann die Gefühle ändern. Lass uns darüber miteinander sprechen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Und das gilt für alle die Dinge, die uns in den Sinn kommen, wo wir es nicht schaffen, was auch immer wir schaffen müssten. Selbstverständlich, und das verhandelt Paulus später im Galaterbrief, geht es nicht darum, dass ein Mensch jetzt einfach weiterhin auslebt, was ihm so von Herzen mit seinem Misstrauen gegen Gott in den Kram passt. Da nennt er lauter Dinge und sagt bei denen, so wie wir es das letzte Mal, als ich da war, auch hatten, wer so lebt, wer daran festhält, der wird nicht ins Reich Gottes kommen. Ne? Wer die geschlechtliche Vereinigung außerhalb der Ehe lebt oder mit einem Fremden oder wer rumlügt oder wer ständig mit anderen Streit sucht oder, der wird natürlich nicht ins Reich Gottes kommen, natürlich nicht. Sagt Paulus, der passt da ja nicht rein. Der will sich ja nicht ändern, verändern lassen. Aber wer auf Christus baut und ihn allein alles sein lässt, für den ist die Rechnung längst beglichen. Und er darf sich hineinnehmen lassen in ein neues Leben, in ein neues Denken, in ein neues Fühlen, in ein neues Wollen, in ein neues Verhalten. Bei Gott gilt längst, was in unserem Leben erst noch hinterherkommen muss, die Veränderung. Bei Gott gilt es längst, nichts steht zwischen dir und ihm. Und das feiern wir gleich im Abendmahl, ihr Lieben. Das ist ein tolles Bild. Brot und Wein nehmen wir in uns auf, so wie sonst auch die Nahrung. Und es verändert uns dann, ohne dass man es von außen sieht. Wir müssen ja nicht gleich den ganzen Brotleib schlucken, dann sieht man es vielleicht, aber ja, verändert uns dadurch, dass es in uns übergeht und Kraft entfaltet. Das ist das Bild fürs Abendmahl, fürs Glauben. Dass du ernst nimmst, was Jesus für dich getan hat, und dann verändert es dein Leben. Bei der Frage, wie wir Christen leben können, geht es nicht vor allem darum, gewusst wie, sondern gewusst wer. Amen.